Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage, Folge 20.
Ja, und damit willkommen zu einer Sonderfolge. Moin aus Hamburg, und es ist tatsächlich auch noch früh. Wir haben uns verabredet, früh morgens, um diese Folge zu machen. Denn wie ihr mittlerweile wisst, liebe Advantage-Hörer, gibt es zwischen den beiden großen Tennis-Interviews mit Tennispersönlichkeiten, Profis, Trainern oder Funktionären, die jeden zweiten Mittwoch erscheinen, Sonderfolgen, wie zum Beispiel vor ein paar Wochen zum Rücktritt von Julia Görges oder mit dem serbischen Journalisten Sascha Osmo. Und diese Woche möchten wir sprechen über das Thema Twitch und wie man junge Fans, neue junge Fans zum Tennis bekommt. Wenn das für euch jetzt nur fremde Begriffe sind und ihr euch denkt, hä, was ist Twitch, dann jetzt genau aufpassen, denn ich habe mir einen super Gesprächspartner für dieses Thema eingeladen, den ihr aber auch wahrscheinlich, wenn ihr vor allem auf Twitter unterwegs seid, schon aus der Tennisblase kennt. Guten Morgen, Alex Borosch.
Hi.
Guten Morgen, grüß dich. Wie mit jedem Gast stelle ich auch bei dir die sozialen Medien vor. Ihr und erreicht Alex einfach, wenn ihr Alex Tennis auf Twitter eingibt oder Alex_BOROCH. Und auf Instagram AlexRNDY_. Alex, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, tauschen uns immer aus. Du bist sehr, sehr engagiert auf Twitter, hast auch mehr Follower als ich und eine richtig internationale Followerschaft. Erklär doch mal den Leuten, die dich nicht kennen, wer bist du, wo wohnst du, wie alt bist du, wo kommst du her?
Ja, wie schon erwähnt, ich bin Alex, beziehungsweise eigentlich Alessandro, aber mich nennt eigentlich jeder Alex, deswegen habe ich mich auch auf Twitter Alex_Bauch genannt, also Bauch ist mein Nachname, obviously. Ich komme aus Duisburg, aus dem eher weniger schönen Ruhrpott, und interessiere mich halt seitdem ich klein bin für Tennis, querbeet von ITF, Challenger bis ATP, WTA Main Tour, und tweete halt seit anderthalb Jahren auf Twitter darüber und teile meine Gedanken und was ich halt einfach so schaue an Matches.
Ja, und das auch sehr erfolgreich. Viele Leute, die dir folgen, und es wirkt auch immer so, als fasst du die richtigen Themen an im Tennis. Aber wir sprechen ja auch oft darüber, dass Tennis in so einer Art Blase lebt und wir beide erreichen dann unsere Follower oder wir diskutieren mit immer denselben Leuten über Tennis, aber erreichen vielleicht nicht so viele neue Tennisfans und vor allem nicht so viele junge Tennisfans. Darüber wollen wir heute reden. Bevor wir aber darüber anfangen, wie bist du denn zum Tennis gekommen, beziehungsweise warum ausgerechnet Tennis?
Das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich immer der Meinung war, früher als Kind, dass Tennis halt der langweiligste Sport ist, den man sich so vorstellen kann. Das habe ich auch bei vielen schon gehört, die dann später irgendwie doch zum Tennis gekommen sind. Ich war halt als junger Bursche ein krasser Fußballfan, wie so die meisten, und bin immer ins Stadion gegangen vom MSV Duisburg. Und dann irgendwann, ich glaube, das war so 2008, 2009, ich weiß noch das erste Match, das war auf jeden Fall 2008, das legendäre Match zwischen Nadal und Federer. Das habe ich so ein bisschen verfolgt und dachte mir, ja, Tennis ist ja doch eigentlich ganz spannend. So, das Match sollte ja eben bekannt sein in Wimbledon. Tennis kann ja doch ganz spannend sein. Bin dann halt ich habe es nicht weiter verfolgt und bin dann ein Jahr später auf ein Match von Serena Williams gestoßen und fand ihre Attitude, also auf dem Platz, eigentlich so faszinierend im Sinne von ihrem Kampfgeist, was ich so bei Einzelsportarten noch nie so krass gesehen habe, und habe dann immer mehr Tennis verfolgt. War, bevor ich auf der ATP-Tour angefangen, also mit der ATP-Main-Tour angefangen habe ich eigentlich nur WTA und Challenger, ATP-Challenger verfolgt, bis ich dann halt irgendwann durch Nadal auch mehrere Matches auf der ATP-Tour geguckt habe. Ja.
Also praktisch ein bisschen geinfluenzt worden von großen Tennis-Persönlichkeiten. Ihr könnt gerne mal, mittlerweile habe ich 35 Leute, die mich auf Patreon unterstützen, vielen, vielen Dank dafür. Ihr kennt das Prinzip ja mittlerweile. Jede Woche kommt eine neue Folge raus. Jeden zweiten Mittwoch die langen, ausführlichen Interviews mit Tennisprofis und in den Wochen dazwischen Sonderfolgen. Für 5 € im Monat bekommt ihr diese zuerst und in voller Länge. Mittlerweile 35 Leute. Fetten Dank dafür. Ihr könnt mir gerne mal auf Patreon schreiben, wie ihr zum Tennis gekommen seid und die ganzen anderen lieben mittlerweile über 720 Follower auf Instagram oder auf Twitter. Ihr könnt mir gerne mal schreiben oder unter die Post schreiben, wie ihr zum Tennis gekommen seid. Kurz noch die Socials auch auf Instagram. Advantage_Podcast, auf Twitter AdvantagePOD und auf Facebook AdvantagePodcast in einem Wort zusammengeschrieben. Alex, wenn du sagst, du bist 2008, 2009 auch zum Tennis gekommen, du bist noch ein bisschen jünger als ich. Wie alt bist du genau?
Ich bin 21.
21, genau. Und du studierst momentan noch, kannst gleich mal sagen, was du genau studierst. Und ich würde dich gerne nochmal fragen, wenn du jetzt so engagiert bist im Tennisbereich, möchtest du das nur bei einem intensiven Hobby belassen, das dir einfach Spaß macht und du trotzdem mit einer großen Followerschaft deine Meinungen und Themen vertreten kannst? Oder möchtest du trotz des Studiums vielleicht später mal Richtung Journalismus oder in die Richtung gehen?
Also aktuell studiere ich Wirtschaftsinformatik. Das hat, glaube ich, sehr wenig mit Journalismus und generell auch Sport zu tun. Ich halte mir das so ein bisschen offen. Also ich habe ja vor 1,5 Jahren, wie gesagt, mit meinem Twitter-Account angefangen, weil ich einfach so meine Gedanken teilen wollte und damals auch irgendwie mein Englisch verbessern wollte. Deswegen tweete ich auch bis heute eigentlich zu 95% nur auf Englisch. Hat mir auch sehr geholfen. Und ich habe dadurch, dass ich halt auf Twitter ein paar Follower dazu bekommen habe, die Chance bekommen, bei einigen Challenger-Turnieren auch akkreditiert zu werden. Ich bin da auch, wie erwähnt, so ein kleiner Low-Tennis-Tier-Hipster, also dass ich auch viel ITF und Challenger schaue. Und das hat mir letztes Jahr eigentlich so mega viel Spaß gemacht, dass ich mir schon vorstellen könnte, in der Branche was zu machen. Aber ich habe da jetzt noch keine konkreteren Pläne. Also ich bin bis jetzt noch normaler Fan, wie die meisten, die hier zuhören.
Du hast auch noch ein paar Jahre Zeit, dir da konkret Gedanken zu machen. Und so lang kannst du dir bei mir einen Eindruck machen, wie beschissen diese Arbeit ist. Nein, Spaß beiseite. Mir macht es natürlich sehr viel Spaß, meistens zumindest. Aber du hast durch mich ja auch ein bisschen mitbekommen, dass es manchmal auch nicht so einfach ist, beziehungsweise was es für positive und was es für negative Seiten gibt. Ich kann es aber trotzdem nur empfehlen. Und ich bin mir auch jetzt schon sicher, auch wenn wir uns noch nicht ganz so lange kennen, dass du eine Bereicherung wärst für den Tennisjournalismus. Aber genug geschleimt. Wir wollen heute nicht schleimen, sondern wir wollen über neue Möglichkeiten reden, wie wir jüngere Fans zum Tennis bekommen und uns besonders auf die Streaming-Plattform und Gaming-Plattform Twitch konzentrieren. Warum? Nicht einfach so aus heiterem Himmel, sondern weil Gael Monfils, den wir alle natürlich kennen, einen der Weltklasse-Spielern seit mehr als einem Jahrzehnt, hat einen eigenen Channel gegründet dieses Jahr und wurde jetzt erstmals von den Verbänden, vor allem von der ATP, auch gepusht. Während den ATP-Finals hat er jeden Abend auf seinem Kanal eine Sendung gemacht und das nicht alleine, sondern mit einer sehr professionellen Produktionsfirma, sehr professionell, und an seine Seite gestellt wurde Andy Murray, und dann die haben dann jeden Abend 1,5 Stunden über die ATP-Finals, über Tennis und über alte Anekdoten gesprochen, so ähnlich wie ihr das vielleicht von Insta-Lives kennt, aber auch mit Spielen zusammengeschnitten, Highlights etc. War relativ kurzweilig. Und warum ich dich heute eingeladen habe, weil du mir schon seit einiger Zeit davor auch, bevor das jetzt gehypt wurde, in den Ohren lagst, dass Tennis unbedingt was machen muss und Twitch doch mal besser nutzen müsste. Und jetzt haben sie angefangen, ein bisschen was zu machen, und deswegen wollen wir heute darüber reden. Alex, wie bist du denn auf Twitch aufmerksam geworden, beziehungsweise was ist Twitch für dich persönlich?
Also so als allgemeine Definition ist Twitch halt einfach ein Livestreaming-Videoportal, wo man halt Streamern, die Lust haben, Leute zu entertainen, in gewissen Bereichen zusehen kann, was nicht unbedingt High-Budget sein muss, sondern oft eigentlich zu 95% Low-Budget einfach ist. Leute, die ihrem Hobby nachgehen und Games zocken, so hat es halt angefangen, dass Leute halt Let's Plays gemacht haben, was in den letzten Jahren aber auch erweitert wurde, da das Unternehmen Amazon 2014, ich glaube für fast 1 Milliarde Euro, das Unternehmen aufgekauft hat und seitdem drastisch weiterentwickelt hat. Also es gibt auf der Plattform kontinuierliches Wachstum. Es ist nicht mehr nur Gaming, es ist auch der Hauptzentralpunkt für E-Sports beispielsweise, also Fortnite, League of Legends, Dota, FIFA, sollten den Gamern jetzt hier im Begriff sein. Das ist eigentlich so die Hauptplattform für den E-Sports-Bereich da. Und ja, ist halt eigentlich auch so die einzige Livestreaming-Plattform, die es gerade gibt in diesem Ausmaß. Also es gab einige Beispiele, wie zum Beispiel Mixer, die sind aber, ich glaube, letztes Jahr sind die leider bankrott gegangen und mussten dann aufhören. Und YouTube ist in dem Bereich halt noch nicht so weit. Deswegen reden die meisten halt immer von Twitch, weil das halt das etablierteste Portal derzeit ist.
Ich untermal das nochmal mit ein paar Zahlen. Es gibt eine Seite wearesocial.com, da hat der so eine Art General Manager der Seite Twitch vor ein paar Wochen geschrieben und hat da Zahlen genannt. Also zu jeder Zeit, in diesem Moment, wo wir gerade diesen Podcast aufnehmen, sind bis zu 1,5 Millionen Menschen gleichzeitig auf Twitch aktiv und täglich bis zu 17 Millionen Leuten. Das sind jetzt Zahlen, die direkt von Inside von Twitch kommen, von Leuten, die von Twitch arbeiten. Also vielleicht nicht ganz transparent, aber selbst wenn es ein bisschen weniger ist, es ist immer noch ziemlich viel. Und das Besondere ist, wenn da 17 Millionen Menschen am Tag aktiv sind, ist die Zielgruppe, die ist nämlich zwischen 14 und 24, weil wie du, Alex, gerade ja schon gesagt hast, es ist eine Gaming- und Streaming-Plattform und deshalb natürlich auch bei den jungen Menschen sehr beliebt, die natürlich aber irgendwann auch erwachsen werden und irgendwann auch älter sind als 14 bis 24 und die man dann auch für andere Sportarten begeistern möchte. Wenn wir über Streaming reden oder über die Besonderheit von Twitch, dann ist es ja auch deshalb besonders, weil es dort um Livestreams geht. Zum Beispiel auf YouTube stellen ja auch viele, viele Zocker dann ihre Videos hoch zum Real-Life praktisch für die Leute, die nicht live den Stream gesehen haben. Den können den zwar auch Real-Life auf Twitch sehen, aber so versuchen die dann auch noch ein größeres Publikum auf YouTube zu gewinnen. So habe ich es zumindest verstanden. Korrigier mich, aber so ungefähr kann man das
fassen, oder? Ja, du hast da recht. Also die Clips auf Twitch, die sind meistens nur 14 Tage online und deswegen gibt es halt auch Leute, die auf YouTube zum Beispiel, auf Highlight-Kanälen, die besten Szenen aus dem Livestream nochmal hochladen, komprimiert, damit halt auch Leute, die nur auf YouTube schauen, dann auch da die Highlights des Streams nachschauen können.
Siehst du, das mit den 14 Tagen wusste ich zum Beispiel gar nicht ausführlich, weil ich muss auch gestehen, ich habe jetzt erst mich auch in der Causa Gael Monfils angefangen mit Twitch zu beschäftigen, finde es aber auch immer wichtig, sich mit neuen Plattformen zu beschäftigen etc. auch als Journalist, um sich da weiterzuentwickeln. Bevor wir konkret auf den Account von Gael Monfils kommen und auf die Sondersendung letzte Woche, nochmal so ein bisschen zur Größenordnung von Twitch, weil sich das, glaube ich, viele Leute nicht vorstellen können. Wie viele Follower haben denn so die erfolgreichsten Zocker ungefähr? Beziehungsweise, die machen das ja auch alle hauptberuflich und sind wahrscheinlich alle ziemliche Rich Kids, oder? Also da kann man auch gut Geld verdienen wahrscheinlich.
Genau, also der erfolgreichste Streamer heißt Ninja. Der kam, also den kannte man eigentlich bis vor 3 Jahren nicht, bis dann halt der Fortnite-Hype kam und dann hat er einfach aus dem Nichts über 14 Millionen Follower angesammelt aus der ganzen Welt. Also er hat nicht nur amerikanische Zuschauer, sondern hat auch aus Deutschland mega viele Zuschauer, also überall im Bereich aus Europa 14 Millionen. Das klingt sogar schon viel für Leute, die davon keine Ahnung haben. So auf YouTube zum Beispiel hat der größte YouTuber über 100 Millionen Abonnenten. Das ist dann nochmal eine andere Größenordnung, aber 14 Millionen würde ich sagen, ist jetzt auch gar nicht so wenig.
Und wie verdienen die Geld, beziehungsweise müssen die auf Twitch Geld verdienen oder verdienen die anders Geld?
Auf Twitch verdient man wie eigentlich überall in der Branche durch Werbung Geld. Also man kann in den Streams Werbung schalten oder Zuschauer können sich halt ein Abo kaufen. Kostet meistens 4,99 € pro Monat und dann kriegst du halt so Special Features, wie zum Beispiel, dass du in dem Chat gewisse Emotes, also Smileys, reinposten kannst oder dass du halt keine Werbung hast, also dass der Stream werbefrei ist für dich. Oder es gibt sehr, sehr viele Features. Also du kannst da auch teilweise Nachrichten färben, dass der Streamer halt deine Nachricht priorisiert, aussortiert, ausgefiltert sehen kann. Und dadurch, dass das ja auch mit Amazon, also von Amazon aufgekauft wurde, kann man jetzt mittlerweile auch mit seinem Prime-Account einfach kostenlos subben und den Streamer so unterstützen. Also wenn man Amazon Prime hat, kann man einfach mit seinem Prime-Account Twitch verknüpfen und dann den Streamer kostenlos sogar unterstützen. Das Feature hat das Ganze auch nochmal mega gepusht natürlich.
Letzte Frage zum Gaming. Was sind denn so die bekanntesten Spiele? Bist du selbst privat dort aktiv? Folgst du Leuten und bestimmten Rollenspielen? Was ist so dein Fable dort?
Also ja, die beliebtesten Spiele sind, wie ich auch vorhin eigentlich schon erwähnt habe, Fortnite, League of Legends, Dota, FIFA, so. Das sind so die gängigsten Spiele. In den letzten Jahren hat sich auch einfach nur so pures Just Chatting in der Beliebtheitsskala nach oben gekämpft. Also Just Chatting ist einfach, dass du vor deiner Kamera sitzt und einfach nur redest, frei mit dem Chat redest, stundenlang über gewisse Themen, wie wir es jetzt quasi hier in dem Podcast machen. Ja, das sind so die beliebtesten Spiele und ich selbst habe jetzt in den letzten Jahren League of Legends näher verfolgt, aber jetzt auch seit einigen Wochen Schach für mich entdeckt, was ich zum Beispiel auch nie dachte, dass das mal was wird, wofür ich mich interessiere, aber durch Twitch bin ich auch auf Schach aufmerksam geworden, das gilt ja auch in Sportart.
Und bei so Spielen wie League of Legends etc. gibt es ja auch richtig krasse Profi-Veranstaltungen, Profi-Ligen etc., wo die Spieler krasse Profis sind und richtig viel Kohle verdienen.
Genau, das ist eigentlich auch bei den ganz hohen Teams gleichzusetzen wie mit dem Profisport im Fußball. Das sind sehr, sehr hohe Summen, die da an die Spieler gezahlt werden. Das kommt natürlich auch dadurch zustande, dass Twitch jetzt, dass League of Legends auf Twitch das meist angeschaute Game ist und über 29 Milliarden Aufrufe generieren konnte, Stand April diesen Jahres. Also 29 Milliarden, ne, da weiß man schon, was für eine Größenordnung das ist. Und die Worlds letztes Jahr, also die WM quasi von League of Legends, hat insgesamt über 1,7 Millionen Zuschauer vor die Streams gezogen. Also das ist tendenziell immer nur steigend. League of Legends ist auch so ein Spiel, was seit 10 Jahren eigentlich nie an Beliebtheit verloren hat, trotz dessen, dass die Zuschauer auch alle älter werden. Also man geht eigentlich immer trotzdem mit dem Strom weiter mit. Ist auch ein Spiel, was auch bei der älteren Zielgruppe auch relativ beliebt ist.
Ich fand es nämlich jetzt nochmal extrem wichtig, diesen Bogen zu schlagen und nicht direkt über Tennis zu sprechen, wenn sich vielleicht der eine oder andere gedacht hat, okay, ist ja schön und gut, aber können wir jetzt mal bitte über Tennis sprechen? Das ist nämlich ein Tennis-Podcast. Ich finde es deswegen wichtig, um diese Größenordnung einzuordnen für das, was jetzt gleich kommt, weil wir sprechen ja wirklich von Millionen oder Multimillionen Aufrufen und wirklich ganz großen Potenzial in dieser Zielgruppe. Und ich glaube, das muss man verstehen, bevor man sich jetzt tennisspezifisch mit dem Thema auseinandersetzt. So, genug des Vorspiels sozusagen. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt. Gael Monfils gilt so ein bisschen als Vorreiter im Tennis, was die Nutzung von Twitch angeht. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Wir haben ja auch, du hast es erwähnt, dass Amazon die Plattform für sehr, sehr viel Geld aufgekauft hat. Und das hatte auch zur Folge, dass es mittlerweile eine Sportkategorie gibt auf Twitch, wo praktisch die Sportrechte von Amazon genutzt werden können. Und das ist natürlich eine Win-Win-Win-Situation, wenn man zum Beispiel schaut, was bisher passiert ist. Amazon hat ja sehr, sehr viele Sportrechte, wie die Premier League zum Beispiel, die von UEFA, von der Champions League etc. oder in Amerika die NBA und die MLB. Und die haben alle sofort erkannt, wie wichtig das ist und haben dort eigene Sektoren aufgebaut, wo sie praktisch ihre Live-Bilder und Spielzusammenfassung hochladen können, um praktisch auf der Plattform präsent zu sein, um das junge Publikum abzuholen. Und das gibt es im Tennis noch nicht. Die ATP und die WTA, die haben noch keinen eigenen Channel da, obwohl zum Beispiel Tennis in Großbritannien auch viele Rechte bei Amazon liegen. Bei der Herrentour dieses Jahr schon, bei der WTA-Tour zum Beispiel ab nächstes Jahr. Und Gael Monfils hat völlig losgelöst davon im März diesen Jahres einen eigenen Account gegründet, hat erst angefangen, dort selbst zu zocken. Also ihr müsst wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist eine Gaming- und Streaming-Plattform. Man kann da selbst zocken, man kann Leuten auch zuschauen beim Zocken, aber man kann auch ganz normale Gespräche führen, wie Alex gerade gesagt hat, oder Q&As machen, sowas wie ihr von Instagram Live kennt, mit einer anderen Person, mit mehreren anderen Personen. Und dann hat Monfils irgendwann erkannt, okay, wir gucken beim Zocken nicht so viele Leute zu, weil er halt einfach nicht gut genug ist. Wenn gerade Alex darüber geredet hat, wie viel Geld die besten Zocker verdienen, dann verdienen sie vor allem auch so viel davon damit, weil sie richtig, richtig gut sind. Und da kam Monfils nicht dran. Und dann hat er angefangen, mit seinen Tenniskollegen und mit anderen Sportstars und Stars aus anderen Sektoren, vor allem in Frankreich, ganz normale Gespräche zu führen. Das hat dazu geführt, dass er zu einer Accountanzahl von 115.000 gekommen ist, bis vor dem Start der ATP Finals. 115.000 finde ich persönlich schon sehr, sehr viel in dem Kontext von Alex Gedanken, die er ausgeführt hat. Natürlich für Twitch-Verhältnisse noch nicht so viel. Das nochmal vorneweg als Info. Und ja, Guy Monfils, weil er dort so erfolgreich war, hat das dann auch die ATP bemerkt. Und zum Überraschen von Alex und auch zu meinem Überraschen, haben sie Guy Monfils dann auch gepusht jetzt während den ATP-Finals, der täglich eine Sendung gemacht hat, zu Hause, aber mit einem kleinen Produktionsteam, das ihm geholfen hat, einem guten Mikrofon etc., zusammen mit Andy Murray jeden Tag 1,5-2 Stunden aufgenommen. Und Alex, ich wollte mal wissen, wie bist du auf diese Sendung aufmerksam geworden? Also hast du das schon mitbekommen dadurch, dass du Guy Monfils Account folgst oder erst durch das Pushen von der ATP?
Ich habe tatsächlich durch Twitter, wie das meiste, zuallererst erfahren auf Twitter, da ich ja genau da Monfils das, glaube ich, einfach gepostet hat und dann habe ich es mir einfach eingetragen, wann die erste Show ist, war ja parallel eigentlich zu den Finals, die haben es ein paar Tage vorher, glaube ich, sogar schon gestartet mit Vorberichterstattung und deren Highlights bei den Finals. Ja, ich habe es jetzt nicht direkt durch die ATP oder so mitbekommen, sondern einfach nur durch Monfils, den eigentlichen Streamer auch.
Das heißt, du hast dem Account von Guy Monfils vor den ATP-Finals auf Twitch auch noch nicht so viel Beachtung geschenkt. Also ich kannte ihn zum Beispiel noch nicht, den Account vor den ATP-Finals.
Ich kannte den Account, weil das ist auch passend zum Thema. Er ja mit seiner Freundin Elina Svitolina, die man ja auch kennt als Tennis-Fan, sehr erfolgreiche WTA-Spielerin, da er auch mit ihr schon gemacht hat, so eine Catch-Up-Show, wo er die Turniere der letzten Woche noch mal Revue passieren lassen hat und darauf reagiert hat mit Svitolina, was ja auch sehr nice ist im Kontext von, dass ATP und WTA was gemeinsam machen. Das ist dann ja eigentlich die perfekte Vorlage, dass die beiden sich zusammentun. Ich meine, sind ja eh ein Paar und leben, glaube ich, auch zusammen, dass die das dann machen. Und es kam auch sehr gut an. Also die beste Folge hat auch über, ich glaube, 180.000 Leute insgesamt vor den Bildschirm gezogen.
Ja, mit Svitolina zusammen, genau, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, gut, dass du sagst, die Sendung heißt Catch Up, die machen, haben vor den Finals, als die Saison noch lief, regelmäßig kurze Folgen gemacht, wo sie die Highlights der Saison oder der jeweiligen Turniere zusammengefasst haben und darüber geredet haben und haben dort auch schon Unterstützung bekommen, wie du es gesagt hast, von WTA und ATP, durften das Videomaterial benutzen, 187.000 Leute, habe ich hier stehen, war die meistgesehene Folge von den beiden, die ja auch sonst in den sozialen Medien zusammen als Paar sehr aktiv und beliebt sind. Genau. Was hast du denn von der Idee gehalten, dass Monfils zusammen mit Andy Murray was macht? Und vor allem, wie cool fandest du es, dass die ATP mal endlich Verantwortung übernommen hat und das ein bisschen gepusht hat? Weil ich ja weiß, dass du da eigentlich willst, dass die mehr machen, damit Tennis beliebter wird?
Ich fand es sehr überraschend. Also ich habe nicht mal damit gerechnet, dass man das den Livestream irgendwie pusht, weil Twitch ist ja auch eigentlich eine Plattform, die hat jetzt mit der ATP wenig zu tun und könnte ja auch eher konkurrierend wirken. Sie haben trotzdem gesagt, ja, wir unterstützen dich mit einem Produktionsteam, mit einem kleineren Produktionsteam und wir helfen dir, was Ausschnitte angeht, wobei das auch ein bisschen einfacher ist auf Twitch. Also du kannst theoretisch auch einfach auf jeglichen Content, der halt schon geschehen ist, reagieren. Du darfst halt nur nicht auf Live-Content reagieren, da bist du natürlich gesperrt. Aber dass die ATP trotzdem da so entgegenkommen kann, fand ich schon mal sehr gut, weil das ist, wie du schon gesagt hast, der richtige Schritt, wenn man halt auch das junge Publikum auf Twitch oder generell auch Leute, die wenig mit Tennis zu tun haben, erreichen möchte, dann kann man das genau so machen. Und generell die Show mit Murray fand ich natürlich nice. Es gibt kaum besseren, den man sich als Co-Host vorstellen kann als Murray. Das gilt auch, glaube ich, so als einer der lustigsten Tennisspieler mit seinem trockenen schottischen Humor und hat auch natürlich sehr, sehr viele Fans. Also wenn unter nicht, geht er zu den Top 5 Tennisspielern, wenn es um Beliebtheit geht.
Ja, würde ich auch so sagen, definitiv. Monfils hat in einem Artikel mit der bekannten ägyptischen Journalistin Rael Abdoulaye gesagt, Zitat, wir bekommen von der ATP oft gesagt, dass wir uns darüber Gedanken machen sollen, wie wir neue junge Zuschauer für das Tennis gewinnen können. Und ich bin davon überzeugt, dass Twitch die richtige Plattform ist oder eine der richtigen Plattformen ist, das zu pushen. Sein Manager sagt auch mittlerweile, dass in jedem Gespräch mit Sponsoren Twitch eine zentrale Rolle spielt bei der Vermarktung. Monfils und sein Team haben erkannt, dass das für sie auch monetär egoistischerweise erstmal eine gute Sache ist, was dann aber auch gleichzeitig für die Tenniswelt eine gute Sache sein könnte. Alex, ich habe mir natürlich eine Folge angeguckt. Die ersten beiden Folgen habe ich mir komplett angeguckt von Andy Murray und Gael Monfils. Wie gesagt, über eine Stunde lang. Was ist denn deine Meinung zu den Folgen? Hat es dir gefallen? Was fandest du gut? Was fandest du schlecht?
Mir hat es im Gesamtbild eigentlich sehr gut gefallen. Ich fand halt auch sehr gut, dass Fans eingebunden wurden. Also es wurden tatsächlich jede Folge immer Fans eingebunden. Die hat man dann auch in einem Facecam-Rahmen gesehen, durften speziell an beide irgendwelche Fragen stellen. Das fand ich sehr nice. Also das ist ja auch das Ziel, dass Fans in solche Shows eingebunden werden, damit Fans halt auch zuschauen und auch dieses tolle Fanerlebnis haben. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war halt, dass man gemerkt hat, dass dadurch, dass die ATP mit eingebunden war, dass manchmal vielleicht ein bisschen zu flach und ernst genommen wurde. Also dass Monfils manchmal vielleicht dachte, ich kann jetzt einige Sachen nicht sagen oder mich nicht dazu äußern, weil das vielleicht clashen könnte damit, dass ich gerade mit der ATP zusammenarbeite. Also es meinte zum Beispiel darauf bezogen, dass Murray zum Beispiel in einer Szene seinen Fernseher zeigen wollte. Und das ist natürlich geschützter Content. Und Murphy hat gesagt, hey, mach das lieber nicht, weil sonst könnten wir Ärger bekommen von der ATP, obwohl sie halt eigentlich mit der ATP zusammenarbeiten. Aber die ATP kann halt auch wenig, weil sie haben ja auch keine Rechte an dem Content da direkt. Und das war halt sowas, was man natürlich noch verbessern müsste. Aber ansonsten fand ich, war das sehr gut geregelt. Und ich glaube, dass viele Leute dadurch auch jetzt noch heißer sind auf Content, Special Content auf irgendwelchen Streaming-Plattformen.
Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich sehe zum einen mal, dass das zwei der geeignetsten Spieler sind, um auf Twitch aktiv zu werden. Also vielleicht Andy Murray alleine nicht unbedingt, aber in Kombination mit Gael Monfils, der ja noch sehr jugendlich rüberkommt, auch wenn er in derselben Altersstruktur wie Andy Murray ist. Das war gut. Auch das Einbinden fand ich super. Mir war es, und was auch richtig gut ist, aber ich glaube eher für die Tennis-Freaks, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht die Sympathisanten auf Twitch so gut finden, aber halt diese Insights, ne? Weil ich habe immer das Gefühl, kann ich mal als Journalist sprechen, wenn ich mich in Interviews mit Spielern unterhalte, dann wissen die natürlich, die unterhalten sich mit einem Journalisten und wissen auch genau, was sie sagen können und was sie nicht sagen können. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn es so einen richtig guten Redefluss gibt zwischen zwei Profis, selbst wenn der öffentlich ist, das sieht man ja immer auch bei Insta-Lives oder jetzt bei Twitch oder bei Podcasts, dass sie dann manchmal vergessen, dass sie gerade in einem öffentlichen Raum sind. Also vergessen es vielleicht hart, aber dass sie sich so wohlfühlen, dass sie einfach noch freier reden und noch interessantere Einblicke geben, die sie so gegenüber einem Journalisten halt nicht geben. Da hat Gael Monfils halt einen Vorteil gegenüber mir zum Beispiel. Und da kamen mir dann auch echt gute Gespräche zustande und coole Insights. Keine Ahnung, wie er zum Beispiel erzählt hat, dass bei den ATP-Finals vor 10, 11, 12 Jahren Radek Stefanek als Ersatzspieler anreißen musste und eigentlich schon am Strand gelegen hat und seine Schläger sind nicht angekommen und dann musste er mit Ersatzschlägern spielen, die falsch bespannt waren etc. Solche Geschichten fand ich persönlich total interessant. Ob das dann die jungen Leute auf Twitch so krass interessiert, weiß ich nicht. Als Kritikpunkt hätte ich den Punkt, vielleicht kannst du das aber auch korrigieren. Ich fand es ein Ticken zu lang und an mancher Stelle vielleicht ein bisschen zu langatmig, auch weil Gael Monfils manchmal sich auf die Zunge gebissen hat, so hat es sich für mich angefühlt, aus den von dir genannten Gründen. Und ich weiß nicht, ob die jungen Fans dann so gewillt sind, 1,5 Stunden am Stück zu gucken. Wie siehst du das?
Ich glaube, die jungen Fans sind nicht mal das Problem, weil ich zum Beispiel, wie ich auch vorhin erwähnt habe, jetzt seit neuestem irgendwie stundenlang Schach auf Twitch auch gucke, was mich vorher überhaupt nicht interessiert hat. Also ich kenne das eher, dass Leute halt zu lange irgendwelche Streams schauen und ich mich manchmal dabei ertappe, dass ich halt einfach denke, ja, ich gucke jetzt nochmal so einen Stream, bevor ich halt irgendwie schlafen gehe und dann ist es auf einmal anstatt 23 Uhr schon 2 Uhr und ich dachte so, hä, wie ist die Zeit vergangen so? Ja, also ich glaube, für junge Zuschauer ist es vielleicht nicht zu jung, aber es ist halt schwierig, dann ältere Zuschauer dafür zu generieren, die das halt nicht gewohnt sind, die nicht damit aufgewachsen sind, die nicht gewohnt sind, dass einfach stundenlang am Stück normaler Low-Budget-Content, also einfach, dass Leute vor einer Kamera sitzen und reden, dass das so angesehen wird und auch von Leuten auch gefeiert wird. Ich meine, es kamen ja auch Gäste dazu, es wurde ja auch zum Beispiel FAA oder Shapovalov, Medvedev nach dem Sieg sogar eingeblendet. Sowas ist natürlich auch nice, dass man dann auch bis zum Ende guckt oder am Ende halt zumindest nochmal einschaltet, wenn halt dann die Gäste dazugeholt werden. Das waren dann auch Feature, ich glaube, da haben die sich wahrscheinlich vorher auch drüber Gedanken gemacht, dass man dann am Ende nochmal irgendeinen Spieler dazu holt oder zum Mittelpart, damit die Leute halt auch dranbleiben und nicht irgendwann eventuell abschalten.
Ich habe auch die ATP für einen Artikel angefragt, der am Wochenende voraussichtlich auf Zeit Online erscheinen wird, wo sie nochmal klipp und klar betonen, dass Gael Monfils die komplette Freiheit hat über den Content, auch wenn sie ihn pushen und da mit dabei sind, weil sie ihn für die geeignete Person halten, wie man auf Twitch praktisch das Publikum anspricht. Das ist auch etwas, was deutlich wird. Ein Verband wie die ATP, wenn sie mit Journalisten wie uns kommunizieren, benutzen natürlich auch ein gewisses PR-Sprech. Sie wissen noch nicht so ganz, wo für sie der Weg hingehen soll. Das merkt man in ihrer Kommunikation. Auch die Antworten, die ich bekommen habe, ich werde sie euch jetzt nicht komplett zitieren, weil die erst am Wochenende in dem Artikel erscheinen werden. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass sie sich noch mehrere Optionen offen halten, wo man merkt, sie sind noch in einem Prozess. Also sie sagen, eine Option ist, Spieler wie Gael Monfils weiter zu unterstützen. Gael Monfils hat auch schon gesagt, dass er 2021 weitermachen wird. Vielleicht folgen noch andere Spieler, die da auch aktiv werden. Aber natürlich ein Weg soll auch sein, den sie jetzt angehen, dass die ATP, wie eingangs von mir beschrieben, auch in der Sportskategorie einen eigenen Channel aufmacht, um ihren Content da zu pushen. Ich habe die ATP und die WTA auch befragt, ob sie auch zusammenarbeiten. Die WTA hat leider innerhalb von 7 Tagen nicht geantwortet. Die ATP sagt, dass sie auf jeden Fall im digitalen Sektor unabhängig von Twitch mit der WTA zusammenarbeiten wollen und werden. Ob das jetzt nur ein PR-Sprech war oder auch dann mit Leben gefüllt wird, müssen wir die nächsten Wochen und Monate mal beobachten. Alex hat eben angesprochen, dass ja auch Gäste eingeladen worden sind, unter anderem auch nach seinem Finalsieg. Das ist dann natürlich der Vorteil, wenn man die ATP mit im Boot hat, weil dann bekommt man den Spieler auch direkt nach dem Finalsieg. Daniel Medvedev war zugeschaltet und da hören wir uns jetzt mal einen lustigen Ausschnitt von an.
I mean, thank you so much for stopping by and enjoy your holidays, because I guess you will go somewhere holidays to celebrate a little bit. No, not really.
Thank you, Gael. I'm not sure with all the situation, with all the flights and everything. I will go back to Monaco at this moment, and we're going to decide with my wife. But I just wanted to add that one of my best victories in my life is also when I beat you 3-0 in FIFA. It was something special. And I was celebrating. I was not keeping calm there. I was celebrating, Andy. I was celebrating this.
And he's always telling me, like, he's the best on the tour. PlayStation, and he's unbelievable. But I know about 10 people.
I'm really good at computer games, actually, to be honest.
Yeah. Daniel, I will get you back. No worries, brother. I will get you back.
Genau, das war der Ausschnitt. Ist natürlich nicht alles so ernst gemeint, aber es war schon ein cooler Gegensatz, wenn man so sieht, Daniel Medvedev jubelt nicht nach seinem größten Turniererfolg und erzählt dann live auf Twitch mit Gael Monfils und Andy Murray, wie er sich total gefreut hat und gejubelt hat, als er Gael Monfils bei einem simplen FIFA-Spiel geschlagen hat. Glaubst du, dass das auch etwas ist, was wirklich ja Nicht-Tennis-Fans für die Persönlichkeiten im Tennis begeistern kann und dann langfristig den einen oder anderen zum Tennis bringen kann?
Ich glaube schon, weil es unabhängig von Morphe gab es auch andere Streamer, die auf Twitch, also Tennisspieler, die auf Twitch gestreamt haben. Zum Beispiel Kyrgios hat eine Zeit lang sehr oft auf Twitch gestreamt. Da war das Problem natürlich mit der Zeitverschiebung, dass halt, genau, wenn er halt gezockt hat, dann war halt in Europa meistens Nacht, dann haben wahrscheinlich alle geschlafen und er hat halt zu seiner natürlichen Zeit gestreamt. Es gibt auch Janovic zum Beispiel von der, die kennen die meisten wahrscheinlich noch von früher, der zockt auch immer irgendwelche Games. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute ihn heutzutage, die ihn nur durch Twitch kennen, auch nur dadurch kennen, dass er halt immer auf Twitch irgendwelche Spiele zockt und nicht, dass er halt mal ein erfolgreicher Tennisspieler war oder halt immer noch ein Tennisspieler ist, der halt durch seine Verletzung ein bisschen daran gehindert wurde, seine Karriere so weiterzuführen wie in der Vergangenheit. Ja, und ich glaube, dass bei Morphy generell halt das Problem früher war, weil du ja am Anfang schon erwähnt hast, dass er mit seinem Content nicht so erfolgreich war. Er hat halt meistens, wenn er gezockt hat oder auch heutzutage noch, dann macht er das halt meistens auf Französisch, was ja natürlich ist, dass man halt auf der Sprache, ne, in der man halt am flüssigsten ist und Native Speaker ist, halt einfach den Content bringt, weil es halt einfach auch am natürlichsten ist. Das ist halt das Problem, dass dann halt nur Leute, die Französisch reden, obviously dazuhören können. Ich glaube, das war halt so eher das Problem. Aber wenn er dann auch was mit anderen Leuten gemacht hat, dann auch meistens durch die Decke, wenn er halt irgendwie auch mal was mit Kyrgios gemacht hat. Es gab ja auch auf Twitter, da ist auch so ein Zitat, hat die Runde gemacht, dass zum Beispiel Benoit Paire und Murphy Paire hat sein ganzes Preisgeld von dem Grand Slam verzockt, weil er gegen, ich glaube, Sock und Kyrgios in einem FIFA-Duell verloren hat. Und das haben Leute auch gefeiert und fanden das mega lustig. Und ich glaube, dass solche Geschichten sowas natürlich auch pushen können.
Gut, das ist natürlich auch etwas Gefährliches, wenn man mit so viel Geld hantiert, aber natürlich auch eine krasse Geschichte. Die viel Aufmerksamkeit.
Genau, das soll jetzt in der Saison gespielt werden. Also ich habe jetzt einfach nur zitiert.
Du hast ja nur zitiert. Aber da sieht man, wie extrem das ist. Aber das bringt natürlich Aufmerksamkeit. Vielleicht noch ein Punkt von mir dazu, ob man wirklich dann Fan von der Sportart wird oder von einem Spieler aus einer Sportart, die man vielleicht gar nicht so mag. Ich habe mich selbst dabei ertappt, zum Beispiel, dass man schon Bezug bekommt zu Mannschaften oder zu Sportlern aus Sportarten oder aus Ligen, die man nicht so verfolgt, wenn man etwas außerhalb des Sports schaut, was mit denen zu tun hat. Zum Beispiel, ich habe mir viele Ausschnitte ausgeguckt aus der Dokumentation auf Amazon über die Tottenham Hotspurs, wo sie ein Jahr lang begleitet worden sind. Ich habe angefangen, das zu gucken, weil José Mourinho dort Trainer wurde, den ich persönlich cool finde. Und das hat mich so getriggert, dass ich angefangen habe, am Wochenende Spiele der Spurs zu gucken. Und ich kein richtiger Fan war, aber Sympathisant. Und wenn ich Zeit hatte, das geguckt hatte, was ich davor niemals gemacht hätte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein weitergeholtes Beispiel, aber so könnt ihr vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal so ein bisschen nachvollziehen, was vielleicht eine Herangehensweise sein könnte für junge Leute, eigentlich Leute, die eher Zocker sind, aber dann auch zum Tennis kommen könnten. Warum wir heute auch darüber reden, ist, weil ihr sagt vielleicht, ja, okay, ist ja alles schön und gut, aber was ist denn das Problem? Wir haben doch viele Fans. Ja, das stimmt, wir haben viele Fans. Wir haben aber auch einen relativ hohen Altersdurchschnitt der Tenniszuschauer zum einen. Es gibt eine Statistik aus dem Jahr 2016 aus den USA, die besagt, dass der durchschnittliche TV-Zuschauer bei Tennisveranstaltungen im amerikanischen TV 2016 61 Jahre alt war. So. In Europa gibt es keine verlässlichen Quoten und Quellen, aber wir können ja mal so ein bisschen in der Historie kramen. Wir wissen, dass Deutschland eine krasse Tennishistorie hat mit Boris Becker und Steffi Graf. Die Leute, die vielleicht in jungen Jahren in den 80ern und 90ern Fan geworden sind, die sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Freundeskreis aussieht, Alex. Das sind jetzt keine repräsentativen Statistiken, aber ich kann mal bei mir sagen, ich bin 30 Jahre alt und von meinen 20 besten Freunden sind die Leute nur Tennissympathisanten, wenn überhaupt, weil sie wissen, dass ich Journalist bin mit Tennisbezug und dann ein bisschen Wissen aufgeschnappt haben. Aber eigentlich sind meistens nur die Leute Tennisfans, die selbst Tennis spielen und einen Bezug haben. Und das finde ich sehr interessant. Ich komme ja vom Tischtennis und zum Beispiel bei der Tischtennis-WM, die ist ausverkauft in Düsseldorf gewesen 2017, jeden Tag 10.000 Fans. Aber von den 10.000 Fans waren über 9.900, würde ich sagen, die entweder selbst Tischtennis spielen oder jemand aus der Familie hatten, der Tischtennis spielt und deswegen die Sportart wertschätzen konnten und die Schwierigkeit wertschätzen konnten.
Also die Erhebung aus dem amerikanischen Raum hat sich ja auch nur auf TV-Zuschauer im amerikanischen Raum bezogen und ist jetzt auch nicht genau repräsentativ für die anderen Räume und hat, glaube ich, auch nicht mal irgendwelche Streaming-Zahlen mit einbezogen. Und das
gar nicht.
Genau, nein, und das würde ja, also ne, wir wissen ja alle, dass tendenziell Leute, die im Stream Tennis schauen, auch im amerikanischen Raum wahrscheinlich viel, viel jünger sind und das hätte den Schnitt, denke ich, schon mal etwas runtergezogen. Und ich persönlich habe eigentlich gegenteilige Erfahrungen gemacht, weil ich habe ja auch nie Tennis gespielt, ich hatte auch nie Bezug zu Tennis, habe vorletztes Jahr, glaube ich, auch erst angefangen, persönlich Tennis zu spielen, obwohl ich schon jahrelang Fan war, hatte das Glück, dass ich einen Kumpel habe, der auch nie Tennis gespielt hat, der auch an Tennis interessiert war, der ist ein Jahr jünger als ich, und habe durch Social Media auch jetzt mittlerweile eine enge Bekannte kennengelernt, die auch Tennis-Fan war, ohne dass sie jemals Tennis-Bezug hatte. Also sie kam aus einer reinen Familie, wo alle Fußballfans waren, und sie ist jetzt mittlerweile auch, obwohl sie eine Dauerkarte hat für Gladbach, sie ist Gladbach-Fan, viel mehr an Tennis interessiert als an Fußball, was sie auch nie gedacht hätte. Also ich glaube, es gibt schon Potenzial dafür, dass halt auch Leute, die gar nichts mit Tennis zu tun haben, in den Raum rutschen, aber ich glaube, ich muss das auch ein bisschen mehr objektiv betrachten, weil ich glaube, so einen Fall wie bei mir gibt es halt eher selten. Also da kann ich zum Beispiel auch ein Beispiel nennen. Ich glaube, wir sind in NRW, also mein Tennisverein ist einer der Vereine mit den meisten Jugendlichen, die da Tennis spielen, und das begrenzt sich halt auch trotzdem nur auf höchstens 20 Leute und der Rest sind halt ältere Personen. Da glaube ich aber auch, da ist das Problem in Deutschland, dass viele halt auch in der Ära von Graf und Becker aufgewachsen sind und viele das als ein Idol hatten, und seitdem kam halt, ohne jetzt irgendwelchen deutschen Tennisspielern zu nahe zu kommen, nichts, was halt annähernd so erfolgreich war. Und irgendwie, natürlich, wir hatten auch Angelique Kerber, ich glaube, sie hat auch viel für den Tennissport gemacht und auch da gepusht. Aber ich meine jetzt in Größenordnung Becker, Graf, dass irgendein annähernder Tennisboom nochmal erzeugt würde, das kam halt jetzt nicht. Aber zum Beispiel Naomi Osaka in Japan, in Nishikori und Osaka haben dann einen richtigen Boom ausgelöst, und Naomi Osaka hat auch eine Dokumentation auf Netflix bekommen, wo sie auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Also da sieht man quasi ihre Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, ist ja dieses Jahr leider ausgefallen, zieht sich dann weiter bis auf nächstes Jahr. Und es kam ja auch letztens erst nochmal eine Netflix-Doku raus zu Villa, die sehr interessante Story, die auch Leute interessiert hat, die nie was mit Tennis zu tun haben. Also ich glaube, da ist schon Potenzial, das auch ausgeschöpft werden kann.
Sehr interessant. Ich möchte nochmal einen Punkt anknüpfen, weil ich weiß auch, dass es dir wichtig ist, wie man denn Tennis konsumiert, wenn man denn Tennis-Fan ist. Also linear über Fernsehen oder über Streaming. Weil ich bin ja genau in der Altersstruktur, die praktisch mit dem Ende der Karriere von Becker und Graf angefangen hat, Tennis zu gucken. Also ich war zum Beispiel 9 Jahre alt, als Boris Becker 99 seine Karriere beendet hat. Und das erste Tennisspiel, was ich von Anfang bis Ende geguckt habe, war das French Open Finale 99 zwischen Steffi Graf und Martina Hingis mit 9 Jahren. Mein Papa hat einen Tennis-Club bewirtet. Der war selbstständig als Koch. Und dementsprechend habe ich sehr viel Zeit in Tennisheim verbracht und dort als 9-Jähriger dann mit vielen dieses Spiel geguckt. Und so bin ich zum Tennis gekommen. Und ich habe mich dann trotzdem durch die etwas unerfolgreichere Zeit, mit der ich aufgewachsen bin, habe ich dann mitgefiebert mit Tommy Haas, mit Rainer Schüttler, Nicolas Kiefer etc. Verfolgt. Und habe es trotzdem gefeiert. Und in den 2000er Jahren, sagen wir so zwischen 2003 und 2006, 2007, das wissen die Leute heute ja vielleicht gar nicht mehr, liefen die Slams noch komplett von morgens bis abends in der ARD und im ZDF, einfach aufgrund der Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf. Das wurde dann irgendwann abgesetzt, weil es sich nicht mehr rentiert hat vom Aufwand und Ertrag her. Jetzt wissen wir ja, 3 Slams sind in Deutschland bei Eurosport, Wimbledon ist bei Sky im linearen Fernsehen zu empfangen, aber natürlich mittlerweile zum Beispiel auch über den Eurosport-Player. Ich konsumiere zum Beispiel Fernsehen, fast nur noch über mein Tablet und dementsprechend auch Tennis. Und ich weiß, dass dir das auch sehr wichtig ist, wie man Tennis konsumiert und wie vielleicht die Generation konsumieren wird. Hast du da 1-2 Punkte, die du dir wünschen würdest, wie man das verbessern kann, im Sinne des Tennissports, aber auch im Sinne der Konsumenten?
Ich glaube, dass die Berichterstattung generell auch im deutschen Raum nahbarer werden muss, auch für jüngere Zuschauer. Ich glaube, dass es einen besseren Mix zwischen älteren, erfahrenen Kommentatoren oder Journalisten und jüngeren Newcomern geben müsste, damit der Sport in Deutschland, glaube ich, auch nahbarer wird. Also das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, viele denken auch so, dass da einfach mehr auch dieser Social-Media-Aspekt mit einbezogen werden muss. Also ich möchte nicht sagen, dass jetzt Streaming-Plattformen das Ding sind und dass dann nichts kommen kann, was das halt aufhalten kann. Aber wenn man halt so die Zahlen anguckt, dann sieht man halt, dass der kontinuierliche Wachstum da ist. Haben wir auch schon bei Twitch drüber gesprochen. Und dass es halt immer mehr auch in diese Richtung geht und dass halt auch solche Sachen mit einbezogen werden sollten. Also ich meine, zum Beispiel auf Twitch, da gibt es ja, auf Twitter, sorry, da gibt es ja eine riesige Tennis-Bubble-Blase und da gibt es unfassbare Informationen manchmal, wo ich mir denke, das würde ich nie irgendwie herausfinden, wenn ich einfach nur normale Tennis-Zeitschriften in Deutschland konsumieren würde oder halt Online-Portale konsumieren würde. Das findet man halt nur auf Twitter und sowas finde ich dann halt schade und da muss es halt dann auch mehr in diese Richtung gehen, dass Leute, die da halt sehr, sehr, sehr aktiv drauf sind, auch vielleicht den einen oder anderen Posten in Deutschland und international auch bei der ATP besetzen, damit das halt auch nahbarer wird für jüngere Fans.
Sehr interessant. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach, dass man es ernst nimmt. Ich glaube, es ist einfach wichtig. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel auch mit 30 Jahren, bin ich ja vielleicht selbst schon ein bisschen zu alt für Twitch, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und darüber zu berichten, weil man es ernst nehmen muss und weil es, glaube ich, auch nicht aufzuhalten ist. Ob das dann vielleicht die einzige richtige Lösung ist und irgendwann alles überrollen wird, das wird die Zeit zeigen. Aber ich wurde jetzt auch, kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, von dem einen oder anderen Kollegen ein bisschen belächelt, als die erfahren haben, dass ich über Twitch berichten werde. Und das sind so Eindrücke, die ich selbst manchmal habe, dass Leute, wenn sie es, ein von mir sehr geschätzter Kollege Simon Briggs, mit dem ich am Telegraph ab und zu auch manchmal berichte, der hat einen schlauen Satz gesagt, der hat gesagt, es gibt keinen arrivierten Journalismus oder keinen verdienten Journalismus, es gibt nur guten und schlechten Journalismus. Und dass man sich mit diesen neuen Sachen auseinandersetzen muss und sollte. Und das tun wir ja heute auch und wir sind mal gespannt, wie das weitergeht. Ich fürchte nur, zum Beispiel, weil du auch gesagt hast, es müsste vielleicht ein besserer Mix sein zwischen jungen Reportern etc. Zum Beispiel, ich kommentiere jetzt auf The Zone, ich bin 30, ich bin da mit Abstand dann der Jüngste im Tennisbereich. In den anderen Sportarten sind ja nur junge Kommentatoren bei The Zone. Bei Eurosport zum Beispiel gibt es ja diesen Digital Man, der sehr guten Content macht und da auch ein bisschen so die Social-Media-Sachen einbaut. Würdest du dir davon noch mehr wünschen praktisch oder ist es vielleicht sogar ein bisschen anders, weil du das ja ein bisschen kritisiert hattest?
Ich kann zum Beispiel jetzt einmal Props geben ans Fernsehen ran. NFL Football zum Beispiel macht das sehr, sehr gut. Die laufen ja trotzdem noch im linearen Fernsehen, aber die streamen das halt auch im Internet. Die binden Tweets live ein und auch Videos von Zuschauern. Und ich finde, wenn man allein das schon macht, dann ist das schon ein Riesenfortschritt. Und
hat Eurosport das ja aber auch angefangen.
Alex, genau, Eurosport hat das auch gemacht. Aber da ist halt so das Problem, mir fehlt da halt auch trotzdem die Nahbarkeit, weil wenn man halt dann Podcasts, sie haben ja auch zum Beispiel diese Podcasts gemacht und dann ist natürlich interessant, wenn man die ganzen, also so einen Petkovic dabei hat, Mischa Zverev etc. dabei hat, aber da wird mir halt dann auch mal irgendwie fehlen, dass auch jemand dabei ist, der vielleicht nicht so obvious ist, also den man nicht obvious als Choice nimmt, irgendeinen Spieler und so weiter, weil wenn man das halt einmal gesehen hat, dann ist es spannend und so weiter und ich fand auch Mischa Zverev als Co-Kommentator eine mega Bereicherung, aber ich würde dann halt auch, wie gesagt, schon einmal irgendwie eine Sicht hören, die halt nicht direkt in diesem Bereich tätig ist. Also, dass halt Leute, die vielleicht nicht die krasse Plattform haben, auch eingebunden werden. Da gibt es zum Beispiel auch Sport1 auch eine Show. Da wird über Fußball geredet, läuft eher abends, ich weiß nicht genau den Namen, aber ich habe das letzte Mal reingeschaut. Und da werden zum Beispiel auch Fans reingeschaltet, die auch kleinere Portale führen oder Blogs und so weiter. Und denen wird halt auch eine Stimme geschenkt im Fernsehen. Und sowas, glaube ich, ist halt auch es ist halt auch etwas, was gemacht werden sollte oder kann oder muss, weil es gibt halt auch so viele Leute, die keine Plattform haben, aber die auch so kluge Dinge sagen, so viel Ahnung von dem Bereich haben, aber vielleicht nie die größere Fläche haben. Und ich glaube, ich denke da einfach ein bisschen zu naiv, weil ich in dieser Generation aufgewachsen bin, wo YouTuber, die vor 6, 7 Monaten niemand kannte, auf einmal den krassesten Boom erlebt hat und dann 1 Million Follower hatten. Aber ich finde halt diesen Mix halt wichtig, dass das halt nicht nur jetzt ein Tennisspieler gezeigt wird, sondern vielleicht auch mal ein Fan mit viel Ahnung und der das auch vielleicht bereichern kann, aber da kann man ja auch keine Vorwürfe machen, das ist halt so das Konzept und wenn man damit gehen will, dann ist es auch voll in Ordnung.
Es ist ja auch eine positive Sache, wenn man sagen kann, dass der Tennissport und die Tennisberichterstattung und die Verbände noch viel Potenzial haben, das kann man ja auch mit Leben füllen, das ist ja was Positives. Wir wollen vielleicht auch mal 1, 2 Argumente nennen, wie es gehen kann oder an was man sich orientieren kann. Zum einen, das weiß ich noch, das war eine unserer ersten persönlichen Gespräche, was du mir berichtet hattest, war, dass der Beachvolleyball-Weltverband sehr aktiv ist auf Twitch und das für sich erkannt hast. Vielleicht kannst du da mal ausführen, was die machen.
Da werden halt einfach auch so Exhibition-Turniere und generell auch während der Corona-Zeit wurde sogar ein Turnier organisiert. Das wurde auf Drops4 gestreamt. Die fokussieren sich halt auch größtenteils auf Beachvolleyball und Volleyball in der Halle. Und da wurde einfach zwischen den erfolgreichsten deutschen Beachvolleyball-Spieler und Spielerinnen, also Männer und Frauen, Turniere ausgeführt während der Corona-Zeit. Und das Preisgeld wurde alleine durch die Spenden, Subs etc. Das wurde dadurch halt zusammengestellt und natürlich auch durch Werbeeinnahmen. Sie hatten eine Kooperation mit einem Getränke ein Getränkeunternehmen, was das auch nochmal gepusht hat. Und das zeigt ja auch, dass man mit wenig Budget trotzdem so eine Show auf die Beine stellen kann, dass das Beachvolleyball-Profis, die Besten der Welt, durch so ein Turnier in der Corona-Zeit noch ein paar Einnahmen generieren können. Das fand ich sehr nice. Und zuletzt wurde auch, glaube ich, ein Spiel aus der Champions League gestreamt. Und sowas könnte man sich niemals zum Beispiel beim Fußball oder so vorstellen, dass einfach irgendein Spiel von der Champions League auf Twitch abrufbar ist.
Das ist natürlich wegen der Rechtelage, ne? Aber genau, hast du auch gesagt, dass die Weltcup-Turniere auch da gestreamt wurden oder ging das nicht wegen den Rechten?
Ja doch, ich glaube schon, aber ich glaube, das Problem ist, man kann ja immer nur ein Spiel genauer zeigen. Und ich glaube, dass die Rechte da sind, denke ich, auch nicht so teuer im deutschen Raum, dass das halt da wahrscheinlich möglich ist. So. Aber die Streams hatten teilweise auch 20.000 Zuschauer, was für Beachvolleyball schon enorm ist. Auf Sport 1 wird ja auch zum Beispiel Beachvolleyball übertragen. Aber ich habe trotzdem immer, obwohl Julius Brink Kommentator oder Experte war bei Sport 1, habe ich immer den Twitch-Stream bevorzugt, weil das für mich nahbarer wirkte und die Spieler danach auch nochmal interviewt wurden und die Spieler haben teilweise auch Shots verteilt. Sie haben teilweise gegen das Fernsehen geschossen und meinten, wir sind so froh, dass ihr auch noch das Linear zu dem Fernsehen macht, weil bei euch fühlt sich alles nahbarer an, bei euch fühlt sich alles echter an, ihr stellt präzisere Fragen, nicht so verkrampfte Fragen und hier kann man sich irgendwie öffnen. Also das haben viele Spielerinnen auch so offen gesagt, das fand ich dann auch interessant. Ich glaube, das ist dann auch für Zuschauer interessant, dann lieber Spieler zu sehen, die dann echt in Interviews sind, als auf Krampf versuchen. Wie soll ich das jetzt sagen, die natürlich professionell rüberkommen wollen und vielleicht nicht die ein oder andere trashige Frage auch einfach beantworten im TV.
Verstehe. Na, Beachvolleyball ist auch ein krasses Beispiel. Wir haben da ja auch mal drüber geredet. Zum Beispiel den Vergleich, wir haben ja hier in Hamburg am Roten Baum in normalen Jahren, wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie tobt, findet ja das Tennisturnier im Roten Baum statt und immer 2-3 Wochen davor in normalen Jahren ein Weltcup-Turnier im Beachvolleyball im Stadion. Und letztes Jahr war es nochmal eine Sondersituation, da fand die Beachvolleyball-WM statt im Stadion am Hamburger Roten Baum. 2-3 Wochen vor dem Tennisturnier. Und das war so krass. Das Stadion war jeden Tag ausverkauft, auch deshalb, weil sie die Fans umsonst reingelassen haben, für 0 Euro, was ja im Tennis utopisch wäre, weil auch ein Prozentzahl des Preisgeldes einfach von den Zuschauereinnahmen generiert wird. Und da war natürlich Halligalli, ne? Also 2 DJs, Musik während den Ballwechseln, Lautstärke während den Ballwechseln, also alles komplett konträr zum Tennis. Was man sich aufgrund der Historie im Tennis halt gar nicht vorstellen kann. Und die Beachvolleyball-Spieler, die haben es aber auch gefeiert, beziehungsweise die konnten sich trotzdem konzentrieren, weil sie halt genau wissen, dass sie aber von dieser Aufmerksamkeit dann auch profitieren und im Zweifel am anderen Ende dann auch mehr Sponsoren bekommen und dann auch mehr Einnahmen haben. Ich weiß, bevor es jetzt der ein oder andere aufregt, dass es nicht 1:1 so im Tennis umzusetzen, aber gewisse Tendenzen kann man sich zumindest mal abgucken, für eine erfolgreiche Zukunft im Tennis. Ich glaube, da würdest du mir nicht widersprechen.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.